Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Nummer 1 Podcast heute mit einem Nummer 1 Schauspieler. Von Fakio Goethe zur Premiere jetzt seines neuen Kinofilms Das gewisse Etwas. Hier ist er, Max von der Gröben.
Gemütlichkeit ist, glaube ich, ein Killer für Kreativität und Motivation. Deshalb hilft es auch mal, andere Wege zu gehen, die nicht ganz so gemütlich und bequem sind.
Das ist Otto. Sagt alle Hallo zu Otto.
Hallo. Fuck, was machst du hier?
Du bist nicht behindert.
Ich bin super behindert.
Ich glaube dir kein Wort.
Ja, ich habe was Dummes gemacht und ich muss mich hier ein paar Tage verstecken.
Es gibt Schauspieler, die nach einem Mega-Erfolg in einer Rolle hängen bleiben. Und es gibt ihn, Max von der Gröben. Er hätte auf der Fuck You Goethe-Welle wohl ewig weiterschwimmen können. Bequem, laut, erfolgreich hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er die Komfortzone verlassen und sich bewusst für Stoffe entschieden, die auch mal richtig wehtun können. Aber warum macht man das? Warum gibt man den sicheren Applaus auf, wenn das doch alle lieben? Er sagt es uns jetzt in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Live aus dem Hilton Airport Hotel in München. Und das gewisse Etwas natürlich, wenn du jetzt nicht nur ins Kino gehst, was du auf jeden Fall machen solltest, sondern auch Tomorrow abonnierst, damit du in deiner Karriere immer die Hauptrolle bekommst. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen, die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention, um Mut statt Mitlaufen, um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Max, willkommen bei Tomorrow.
Ja, hallihallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Das ist mein Auftritt heute. Du kommst hier direkt aus dem Doppelpass. Wir sind hier im Hilton Hotel in München und nebenan wurde der Doppelpass aufgezeichnet. Das ist die Fußballsendung von Sport 1 und du warst Gast. Machst du jetzt auch noch auf Sportreporter? Ist das das nächste Business für dich?
Ja, man fragt sich ein bisschen, was suche ich da, habe ich da zu suchen in dieser Runde? Aber ja gut, so ein bisschen Fußball kenne ich mich schon aus, also ganz einfach aus Fansicht. Meine Eltern sind ja beide oder waren Sportmoderatoren, Kommentatoren, deshalb ist es ein bisschen vielleicht familiär bedingt, aber ich bin auch, muss man so einfach sagen, auf Promotour meines neuen Kinofilms und da wird auch Fußball gespielt, da ist Fußball auch eine Rolle und deshalb hat sich das, auch eine Kooperation mit dem FC Bayern kam da zustande und deshalb hat sich das angeboten und ja, für mich war das einfach eine Ehre, dabei zu sein und weil der Doppelpass steht schon für was im deutschen Fußball oder Berichterstattung des deutschen Fußballs und immer eine schöne Sendung und jetzt mal selber in der Runde zu sitzen, war gut und es lief auch gut, habe mich, glaube ich, einigermaßen gut verkauft.
So. Absolut, ich habe zugeschaut.
Es gab ein Thema, das hat dich auch bewegt und ich fand das total interessant, weil Tomorrow ist ja ein Business-Podcast und es gab ein Zitat von Vincent Kompany, dem Trainer vom FC Bayern. Das fand ich total spannend, weil er hat zu seinen Spielern gesagt, zum Beginn der Saison, jetzt ist ja gerade Saisonstart, hat er gesagt, hey, mich interessiert das nicht, was ihr schon im Leben erreicht habt. Mich interessiert das nicht, was ihr schon für Titel gewonnen habt. Für mich zählt nur heute, für mich zählt nur jetzt und für mich zählt nur morgen. Und da habe ich gedacht so, wow, das ist echt mal von einem Leader eine ganz schöne Leadership-Ansage auch ans Team.
Absolut, aber ich glaube, genau die richtige. Also wenn du weiter hungrig und erfolgreich bleiben willst, dann musst du dir auch, kannst du dich nicht auf Erfolgen ausruhen. Und dann hilft es so ein bisschen zu sagen, okay, bis hierhin war alles gut, aber es geht ja irgendwie immer weiter. Und das kenne ich, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen. Also war ich auch in einem anderen Podcast und dann haben wir auch über Erfolg gesprochen und da war so ein bisschen, ja, was ist eigentlich Erfolg? Und gerade bei uns geht es irgendwie, also Schauspieler, da geht's ja auch immer weiter. Dann ist jetzt gerade habe ich hier diesen Kinofilm und das gewisse Etwas und danach, ab nächster Woche, ist dann die Kinotour auch schon wieder durch und dann kommt wieder das nächste. Also es geht ja irgendwie, ja, es muss ja immer weitergehen. Aber ja, spannendes Thema, wie man damit umgeht, mit Erfolg und wie man immer weitermacht. So.
Aber wie gehst du damit um? Du hast ja auch Riesenerfolg, Fuck You Goethe natürlich, drei Teile. Ist das so etwas, was du natürlich auch mit dir herumträgst und sagst, hey, ich bin der von Fuck You Goethe. Oder ist es auch etwas, wo du sagst, ich mach so wie Vincent Kompany und sage, hey, das ist egal, das war gestern, heute ist das gewisse Etwas.
Ja, genau so mache ich's. Also ich bin nicht der sich jetzt irgendwie auf irgendwas überhaupt ausruht. Und irgendwie, das ist ja alles so Teil des Prozesses, wo man sich auch fragt, welcher Prozess, wohin soll es gehen? Aber man sagt ja auch das schöne Wort, der Weg ist das Ziel und deshalb irgendwie einfach alles mitnehmen und ich kann das schon einsortieren und freue mich auch dann in den Momenten, dass das alles gut gelaufen ist und gut funktioniert, aber gleichzeitig weiß ich ja auch, das Leben und das Berufsleben, das Schauspielleben, generell das Leben ist ein Auf und Ab und deshalb sollte man sich nicht allzu lange ausruhen, sondern irgendwie weitermachen, an sich arbeiten, neue Projekte an Land ziehen und pushen und es geht immer weiter.
Aber ist das so etwas, was du auch beobachtest in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und da natürlich gerade jetzt nochmal die Verbindung so zum Fußball, Deutschland bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden und immer heißt es so bei Deutschland, ja, wir müssen eigentlich ins Finale kommen, eigentlich sind wir Weltmeister, dass man sich dann doch so ein bisschen auf den Erfolgen von gestern doch eher ausruht?
Na, das ist wirklich ein großes Thema. Ich weiß nicht, ja, vielleicht, ich glaube, also was jetzt gerade auch der deutsche Fußball angeht, muss ich sagen, vermisst man so ein bisschen eine klare Struktur und wofür steht der, oder zumindest zuletzt jetzt, wofür standen, also früher war das immer eine eiserne Disziplin, auch im Spielaufbau und Spielverlauf und so sagt man das ja auch immer über Deutschland, generell die Arbeitsmoral immer hoch und jetzt so langsam ist es so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so klar, wofür wir eigentlich stehen und ich muss allerdings sagen, für mich ist das eigentlich relativ klar. Ich arbeite nach wie vor sehr diszipliniert und hart und würde mir eine gewisse Arbeitsmoral zuschreiben. Es ist nicht mein Themengebiet, aber weiß nicht, ob sich da ein bisschen was in der Gesellschaft verändert hat, dass man sagt, ja, ach, irgendwie, eigentlich geht's uns doch gut und ich glaube dann irgendwann, ja, dann verliert man so ein bisschen die Motivation und den Antrieb. Ja, Gemütlichkeit ist, glaube ich, ein Killer für Kreativität und Motivation. Und deshalb hilft es auch mal, ja, andere Wege zu gehen, die vielleicht nicht ganz so gemütlich und bequem sind.
Das heißt auch, du kannst was anfangen mit der Ansage von Vincent Kompany, die er da gemacht hat.
Absolut. Also wäre ein guter Trainer für mich, wenn er so spricht, aber der ist eh ein super Typ. Also der weiß, wovon er spricht, der ist selber noch jung, spielt da mit den Jungs im Training und macht die auch teilweise, glaube ich, alle noch fertig. Also das hilft auch. Also deshalb vertrauen die dem auch und hören dem zu, weil er weiß, wovon er redet. So, der war ein erfolgreicher Fußballer und so viel zum Thema Erfolg. Und jetzt ist er ein sehr erfolgreicher Trainer.
Du konntest ihn gerade erleben, weil du mit deinem Team vom neuen Kinofilm Das gewisse Etwas wart ihr am Trainingsgelände beim FC Bayern. Du warst im Stadion jetzt beim Saisonauftakt, da auch mit dem Sky-Mikrofon habe ich dich gesehen.
Ja.
Dachte schon, jetzt wird's ernst. Wie hast du es erlebt?
Leider war ich beim Training war ich nicht dabei, aber ich habe mir von Simon Rupp, einer meiner Schauspielkollegen, berichten lassen, dass es wirklich toll war, die ganzen, also sowohl Vincent Kompany, aber auch die Spieler haben sich Zeit genommen und haben mit dem ganzen Cast irgendwie gequatscht, Autogramme, Fotos gegeben und wie gesagt, da war ich leider nicht dabei, soll aber großartig gewesen sein, aber dafür war ich im Stadion und stand direkt am Spielfeldrand. Auch da habe ich quasi die Vorbereitung zum heutigen Doppelpass gemacht, denn da standen wir dann bei Sky am Spielfeldrand zum Interview bereit und konnten da auch schon ein bisschen übers Spiel und ein bisschen fachsimpeln. Das war auch wieder eine echt tolle Erfahrung und wir haben auch bei uns, Fußball ist auch ein bisschen Thema bei uns im Film und deshalb können wir da so ein bisschen die Parallelen zuschlagen gerade. Ja.
Der Film hat jetzt Premiere in dieser Woche und damit ich nichts verrate, was vielleicht noch nicht verraten werden darf, sag du bitte, um was geht es in dem Film?
Genau, wir haben morgen ich weiß gar nicht, wann wir ausgestrahlt werden, aber jedenfalls...
Montag, wir kommen am Montag, am Premierentag.
Perfekt, also wir haben heute quasi Premiere von Das gewisse Etwas. Das gewisse Etwas ist eine Kinokomödie, eine Feel-Good-Komödie, ist folgende Geschichte. Ein Ganoven-Duo aus Vater und Sohn, ich spiele den Sohn, der Vater wird gespielt von Florian Lukas, rauben einen Juwelier aus und auf der Flucht treffen sie auf einen Reisebus von Menschen mit Beeinträchtigungen, die gerade in die Sommerferien fahren. Und diese Gruppe wartet noch auf eine fehlende Person, von der sie aber nicht wissen, wie der genau aussieht. Und dann stehen wir so ein bisschen verloren vor dem Bus rum und werden dann fälschlicherweise für diese fehlende Person, für den Otto, gehalten. Und wir wollen einfach nur von diesem Tatort fliehen und nutzen diesen Bus, diese Gelegenheit, um eben dieses zu tun, stellen dann aber beim Eintreten in den Bus fest, das ist eine Reisegruppe von Menschen mit Beeinträchtigung und ich werde gerade fälschlicherweise für jemanden mit Beeinträchtigung gehalten. Also muss ich die Tarnung wahren und muss in die Rolle eines Menschen mit Beeinträchtigung schlüpfen. Was meiner Rolle zwar erst widerstrebt, aber aus moralischen Gründen, aber mein Vater setzt mich unter Druck und so beginnt dann diese wilde Kombination, dieses wilde Aufeinandertreffen und diese wilde Reise. Und das Schöne an dem Film ist aber, dass die Menschen mit Beeinträchtigung mich sehr schnell durchschauen und wissen, ey, du bist gar nicht behindert, du spielst das nur. Und dann verbrüdern wir uns gegen die Polizei und und spielen den Betreuern weiterhin noch was vor. Und das ist der Reiz, das wirklich Charmante an dem Film. Es ist ein ganz herzlicher Film. Man kann lachen, man kann Tränen voll lachen, aber auch vor Rührung vergießen, weil er wirklich auch ans Herz geht. Und ich finde es ein ganz, ganz toller Film und freue mich sehr, Teil dessen zu sein.
Du hast schon so viele Filme gedreht, Max. Ich habe mich gewundert, dass ich vor ein paar Tagen ein Interview von dir gesehen habe, wo du gesagt hast, dass das die emotionalsten Dreharbeiten waren.
Ja, also vor allen Dingen das Ganze drumherum. Wie gesagt, wir drehen die Menschen mit Beeinträchtigungen, also Schauspieler mit Beeinträchtigungen, die haben da die zentrale Rolle. Und die Kollegen und Kolleginnen, die tragen ihre Emotionen ein bisschen mehr nach außen, als man es vielleicht sonst so am Set so gewöhnt ist. Das heißt also, wenn dann, ich erinnere mich da an eine Szene, eine ganz simple Szene, wir kommen an dieses Ferienhaus an und müssen da einfach diesen Weg gehen und ein bisschen aufwendig mit Drohne und wegen Wetter mussten wir das alles sehr häufig machen. Und dann wurde sich lautstark darüber beschwert, warum wir das jetzt schon wieder machen müssen und wieder und wieder und wieder. Und also dann wurde da mal auf den Boden gestampft und mal gesagt, jetzt haben wir keine Lust mehr. Und gleichzeitig ist die Freude aber so dermaßen groß und so kindlich und so pur, wenn eine Szene im Kasten ist oder wenn auch der ganze Drehtag geschafft ist. Das war ja einfach sehr, sehr schön zu sehen. Es wurde wahnsinnig viel sich umarmt, es wurde gelacht, es wurde geweint, es flossen auch viele Tränen, aber vor allen Dingen ja, sind wir da wirklich zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt. Und deshalb war das einfach ein sehr emotionaler Dreh, ja.
Schließt sich für dich da auch ein Kreis, weil eigentlich ja dein erster großer Film war ja auch Inklusion. Schließt sich da für dich jetzt so ein Kreis?
Ich weiß nicht, ob sich ein Kreis schließt, dann wäre schon wieder irgendwas abgeschlossen, aber zumindest ist es so ein weiterer Schritt. Und für mich hat das natürlich geholfen, dass ich schon mal Inklusion gedreht habe, weil ich dann dem Thema Beeinträchtigung nicht ganz fremd war. Und ich glaube, damals, heute würde man vielleicht auch den Film Inklusion anders besetzen, vielleicht gar nicht mit mir, aber das war ein toller Film, ich bin ihm sehr dankbar und für das jetzige Projekt hat mir das sicher geholfen und ich hatte schon mal einen Blick und konnte auch mit dem Umgang mit den Menschen mit Beeinträchtigungen gut umgehen. Also es war alles nicht ganz neu für mich. Ich muss dazu sagen, ich habe lange Judo gemacht und da hatten wir auch einen Jungen mit Beeinträchtigung beim Training und mit dem habe ich viel trainiert. Also auch da ich hatte jetzt keine Berührungsängste und es war mir nicht ganz fremd. Ja.
Wie ist dein gesellschaftlicher Blick da drauf? Was hast du gelernt durch die Zusammenarbeit, durch die Wochen und Monate, wo ihr gedreht habt, von deinen Kolleginnen und Kollegen mit Beeinträchtigung?
Also ja, ich glaube ganz klar, dass da schon immer noch große Lücken und in vielen Bereichen sehr rückständig ist die Gesellschaft und auch ja einfach die Räume sind irgendwie gar nicht da. Also auch, es wird ja immer viel gesprochen, auch das in unserer Branche, ob Schauspieler mit Beeinträchtigung, Schauspielerinnen mit Beeinträchtigung irgendwie eine Rolle spielen. Und das ist halt im normalen, durchschnittlichen Fernsehen ist es ja so gut wie gar nicht vorkommend. Und deshalb, das ist auch, ja, ein großer Pluspunkt und auch warum ich diesen Film so unterstütze und so gut finde, dass wir halt wirklich Menschen mit Beeinträchtigung im vollen Fokus haben und wir weisen da auch auf Missstände hin, alles mit nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer mit einem Lächeln dabei und auf eine humoristische Art und auch immer mit viel Humor und jeder nimmt sich mal ein bisschen auf die Kappe, sich selbst auf die Kappe und weil wir damit eben eine Aufmerksamkeit schaffen wollen. Und ich glaube, dass es häufig mit Humor besser und einfacher gelingt, auch ein breiteres Publikum anzusprechen, als wieder mit einem ernsten Drama. Auch das hat alles seine Berechtigung, aber so kann man vielleicht auf eine spielerischere Art irgendwie eine Awareness, also Aufmerksamkeit schaffen und vielleicht irgendwie ja Vorurteile abschaffen oder zurückbauen, Berührungsängste einstürzen. Also weil Menschen mit Beeinträchtigung sind Teil unserer Gesellschaft, nur haben sie bislang noch wenig Räume, sich zu zeigen. Und das wollen wir ändern.
Erklär's mir mal, warum haben sie so wenig Räume? Warum ist das so? Warum gibt es so wenig Räume im TV, im Kino, auf YouTube, wo auch immer?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch nicht jetzt auf Anhieb beantworten kann, warum das so ist. Weil sie einfach im Alltag, im normalen Alltag vieler Menschen einfach nicht vorkommen. Und aber gleichzeitig wäre es, wie ich finde, deutlich schöner, wenn sie eben dies täten und man sie mehr einbinden kann. Ich weiß, es gibt zwar so die verschiedene Werkstätten, wo dann Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, aber ich glaube, man kann denen deutlich mehr zutrauen, als wir es bislang tun. Und ja, das wäre vielleicht meine Idee, dass man sie einfach in wirklich in den normalen Alltag, in normale Berufe mehr einbindet. Da gibt's ja so ein paar Möglichkeiten, aber wie ich finde, immer noch zu wenig, weil ja, ich konnte eine Menge lernen bei den Dreharbeiten, denn diese Herzlichkeit, diese Offenheit, dieses Pure, das ist einfach sehr, sehr wohltuend und glaube, es wäre auch sehr wohltuend für unsere Gesellschaft momentan, ein bisschen mehr Herzlichkeit.
Ja. Schaut euch den Film auf jeden Fall an. Also es ist absolut sehenswert. Ich habe ihn vorher schon sehen können. Was ich krass finde, Max, dass der FC Bayern das zugelassen hat. Es ist wirklich Saisonstart. Es ist einfach Bundesliga, auch Big Business. Das muss man sagen. Aber dass es wirklich dieses Treffen gab. Ich meine, vor dem Saisonauftaktspiel, dass die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller eingeladen worden sind zum Training. Und ich habe die Bilder gesehen und alle da, Vincent Kompany, aber auch Musiala, ne? Ja. Der selbst auch verletzt ist, wo die Frage ist, wann kommt der eigentlich mal wieder, sich alle Zeit genommen haben und eben auch Joshua Kimmich. Ne? Ja. Und einer der Schauspieler heißt ja Joshua in dem Film wegen Joshua Kimmich.
Exakt, genau. Ja, das ist der Simon, mit dem war ich auch am Freitag beim Auftaktspiel der Bundesliga. Und der ist großer Bayern-Fan und wir haben es so gemacht, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin mit Beeinträchtigung durften sich selber einen Namen für seine Rolle ausdenken. Und da hat der Simon eben den Joshua genommen, wegen Joshua Kimmich, weil er wirklich auch Bayern-Fan ist und dann ist seine Rolle auch noch ein riesen Bayern-Fan und Musiala-Fan. Also ja, das war schön. Und noch eine Sache zu Bayern, das muss ich auch sagen, jetzt gerade in dieser heißen Phase, kurz vor Saisonbeginn. Und das waren geschlossenes oder also ein privates Training. Das heißt, die haben eigentlich, oder ein Training vor Ausschluss der Öffentlichkeit. Also eigentlich durfte da, weil sonst gibt's ja viele freie Trainings, kann ja jeder zugucken. Und das war an diesem Dienstag aber nicht der Fall. Und die haben quasi nur uns reingelassen. Und das war, ja, muss ich auch sagen, ist schon eine tolle Geste vom FC Bayern. Ja.
Bist du dadurch etwas mehr Bayern-Fan geworden oder bleibst beim FC Köln?
Ich sag mal so, sportlich bin ich nach wie vor ausschließlich FC Köln-Fan, aber ja, gesellschaftlich und ist das natürlich eine tolle Geste vom FC Bayern. Ja, muss man den hoch anrechnen, ja.
Du hast ja mal lange in München gelebt und wir haben uns auch witzigerweise einmal beim Einkaufen getroffen, ja, auf dem Markt. Da dachte ich, okay, wow, kenne ich doch. Aber du lebst jetzt wieder in Köln.
Ich lebe jetzt wieder in Köln. Ich habe lange in München gelebt, weil ich bin 2013 hier auf die Schauspielschule gegangen und bin dann anschließend noch der Liebe wegen länger geblieben in München und war insgesamt dann 8,5 Jahre hier und ich bin ein großer München-Fan. Also es ist für mich, fühlt sich auch schon immer noch wie zweite Heimat an. Also das muss ich schon sagen. Und ganz ehrlich, ich vermisse gerade in solchen Sommern, wenn es irgendwie 38 Grad sind, den Eisbach und die Isar sehr. In Köln kann man da nur von außen auf den Rhein gucken, weil wenn man da reinspringt, dann stirbt man, so heißt es immer. Und deshalb, also bin ein großer München-Fan. Aber trotzdem, als Kölner zieht es einen in der Regel sehr häufig immer wieder zurück. Meine Familie wohnt in Köln, meine ältesten Kumpels wohnen alle in Köln. Deshalb, als Kölner ist man immer gerne in Kölle.
Aber warum bist du nicht nach Berlin gezogen oder wie deine Schauspielkollegen Elias Mbarek nach New York?
New York wird jetzt ein bisschen weit. Ich muss erstmal hier ein bisschen noch den deutschen Markt noch weiter erobern. Berlin wäre natürlich beruflich keine verkehrte Idee, weil ich andauernd nach Berlin muss für Castings, für Pressetermine, für Drehs, wird ja viel in Berlin gedreht. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so große Lust auf Berlin. Ich bin immer total gerne da und für einen Zeitraum. Freue mich dann aber auch, wenn ich dann nicht mehr da bin. Und und so kann ich auch noch besser, weil ich gefühlt nie in Köln drehe, so kann ich immer sehr gut Berufliches und Privates trennen, allein rein räumlich schon mal. Ich mag das auch sehr gerne. Ich bin gerne So Drehzeiträume sind immer sehr intensiv und dann bist du im besten Falle nur darauf konzentriert und bist auch nur mit deinen Schauspielkollegen und Kolleginnen zusammen und jedes Störfeuer drumherum brauchst du eigentlich nicht und deshalb ist es sehr angenehm, zum Beispiel dann in München zu drehen oder jedenfalls oder in Berlin oder jedenfalls nicht in der Heimat, weil da kommst du dann irgendwie noch nach Hause und muss noch so alltägliche Sachen machen wie Wäsche waschen, die Wohnung putzen und deine Freunde sehen. Und so deshalb mag ich das ganz gern, dass man dann sehr fokussiert auf seine Arbeit ist. Und das funktioniert so dann auch ganz gut. Ja.
Aber jetzt musst du bitte sagen, was nervt dich an Berlin? Oder warum bist du froh, immer wenn du aus Berlin wieder raus bist?
Also zum einen, ich glaube für so den Alltag, gut, die Berliner bleiben dann auch alle in ihren Kiezen und dann hast du eigentlich nicht dieses Thema, dass ich kenne das zum Beispiel nur von der Berlinale, dann hast du da an einem Abend irgendwie 5 Veranstaltungen und zahlst gefühlt 300 Euro fürs Taxi, weil du und verbringst 5 Stunden, weil du immer von einer immer quer durch die Stadt fahren musst. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es sind einfach immer weite Strecken und das muss ich schon sagen, gefällt mir an München sehr gut. In Köln haben wir ähnlich kurze Wege. Also ich kann nur für Köln sprechen und das kann man vielleicht auch ja nicht so, aber diese Herzlichkeit, die im Alltag begegnet, die macht so viel mit einem. Diese Freundlichkeit, ich frage mich immer, warum? Es ist doch viel leichter und einfacher für alle Beteiligten, wenn man einfach nett zueinander ist. Und in Köln erlebe ich das einfach deutlich mehr als in Berlin. Und auch in München, wie gesagt, es ist vor allen Dingen die Liebe zu Köln als die irgendeine Abneigung gegen Berlin, die mich in Köln hält. Ja.
Und was hat dich in Deutschland gehalten, dass du eben nicht gesagt hast, hey, ich gehe mal nach Amerika, eben wie es Elias gemacht hat. Er kommt jetzt oder ist ja gerade zurückgekommen nach München, hat New York gemacht oder hat, glaube ich, in Brooklyn gewohnt und hat ein paar Sachen von ihm gesehen. Und hat auch irgendwie festgestellt, glaube ich, dass das Leben ganz schön teuer ist in New York. Das ist nochmal anders als München.
Ja, das ist selbst nochmal anders als München. Das glaube ich auch. Das kann ja auch noch alles kommen. Bin ja dann doch auch erst 34, da war Elias, glaube ich, auch noch nicht drüben. Generell sage ich zu allem niemals nie. Und Amerika ist schon immer ein spannendes Feld. Ich habe ja mal noch so ein Crashkurs, so einen Schauspielkurs gemacht an der Lee Strasberg Institut in New York. 3 Monate ging das. 2017 habe ich das gemacht. Da habe ich schon mal so ein bisschen Amerika-Luft und New York-Luft geschnuppert. Sowas in der Art könnte ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen, dass man lernt ja nie aus, warum sich nicht auch nochmal irgendwie ein bisschen weiterbilden und parallel vielleicht irgendwie neue Leute, neue Business-Seiten kennenlernen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, muss auch nur der richtige Zeitpunkt kommen, aber wann ist schon der richtige Zeitpunkt für irgendwas, ne?
Bist du eigentlich mit Elias Mbarek befreundet? Tauscht ihr euch eigentlich aus? Fragst du ihn, hey, wie ist es in New York? Und hey, warum ziehst du von New York wieder nach München? Ich meine, ihr habt immerhin Fuck You Goethe zusammen gedreht. 3 Teile.
Ja, wir haben 3 Teile und wir haben auch viel Zeit auch zusammen in Thailand verbracht beim zweiten Teil. Wir verstehen uns super. Aber ich glaube, allein durch den Altersunterschied, der dann doch da ist, ist jetzt keine Riesenfreundschaft entstanden. So ist es ja häufig beim Film. Man ist für den Zeitraum des Drehs, wächst man extrem zueinander und ist wirklich einfach sehr gut befreundet irgendwie für den Zeitraum und hat eine gute Zeit und verbringt viel Zeit miteinander, aber danach geht man auch wieder seine eigenen Wege. Und Elias ist ja so ein bisschen wie ich, hat auch seine Freunde schon seit 100 Jahren und so geht's mir auch. Und viele haben, glaube ich, auch bei ihm nicht mit der Branche was zu tun. So haben wir alle unser Privatleben. Aber wenn wir uns sehen, wir haben uns jetzt gerade auf dem Filmfest München gesehen, dann quatscht man mal. Und ich glaube, ich weiß auch, ich könnte ihn jederzeit, glaube ich, anrufen, wenn ich irgendwie einen Rat brauche und eine Meinung von seiner Erfahrung zehren möchte. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt nicht andauernd im Austausch, aber das bin ich generell mit wenigen Kollegen und Kolleginnen.
Ja. Warum?
Da haben wir es wieder, weil die alle in Berlin sind. Ich bin ja gefühlt einer der wenigen Schauspieler, die in Köln wohnen. Sonst ist es, glaube ich, wirklich München auch noch ein paar oder eben Berlin. Wenn ich da bin, dann klingel ich auch mal durch, dann rufe ich mal Jella an, ob man mal einen Kaffee trinkt oder so. Aber ist jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag bei WhatsApp schreibt.
Meinst du mit Jella Hase?
Natürlich, Jella Hase. Ja.
Also ihr seid trotzdem befreundet?
Mit Jella bin ich mehr im Austausch auf jeden Fall als mit Elias, aber auch da, glaube ich, irgendwie altersbedingt, und wir haben uns immer gut verstanden. Wir haben einen sehr komischen eigenen Humor, wenn wir zusammen sind, den ich auf jetzt überhaupt nicht erklären kann, aber wenn wir zusammen sind, dann machen wir irgendwie immer Blödsinn und lachen über die banalsten und dämlichsten Dinge, aber haben immer eine gute Zeit dabei. Ja.
Du hast gerade im Nebensatz gesagt, dass du und auch Elias, dass ihr schon Freunde von immer habt, schon ewig habt. Heißt das auch, dass es heute sehr schwer ist, für dich neue Freunde, ich sag mal, auch zuzulassen? Bist du da eher jemand, der sagt, ich bin sehr reserviert, trau Leuten nicht, oder wie gehst du damit um?
Das würde ich gar nicht sagen, weil da bin ich schon ein kölscher Junge und wir Kölner sind ja schon eher offen unseren Mitmenschen und dem Leben gegenüber. Und ich habe auch, also zum Beispiel in meiner Zeit in München habe ich auch besonders zwei echt gute Freunde kennengelernt, die Freundschaft pflege ich bis heute. Jetzt bin ich auch schon seit 4,5 Jahren wieder nicht mehr in München, aber mit denen habe ich regelmäßigen Kontakt. Ich bin schon tendenziell offen und da kommen auch immer irgendwie neue Leute mal dazu. Aber ich meine, so den eigentlichen Kern, der ist schon lange bestehend. Ja. Und es hat sich so ergeben und ich mag das so, habe ich lieber einen Small Circle mit guten Leuten und als irgendwie so viele flüchtige Bekannte. Ja, das ist irgendwie, wie sich das so manchmal auch einfach ergibt, ne? Ja.
Aber wie muss man sich das bei dir vorstellen, wenn du jetzt am Wochenende jetzt nicht hättest hier arbeiten müssen, nicht die Filmpromo hättest, wärst du dann in Köln, wärst du zum FC gegangen, hättest deine Freunde genommen und hättest gesagt, komm, lass ins Stadion gehen, oder bist du eher so der Typ Stefan Raab, so abgeschottete Loge? Wie nee, machst du es?
Also ich bin schon jemand, den man auf der Straße treffen kann, anders als Stefan Raab. Und da hat mein Herz schon ein bisschen geblutet, zumal ich ja am Freitag noch im Stadion war und da die Fans, war schon eine ganz gute Stimmung. Und da habe ich gedacht, ah Mist, eigentlich wäre ich morgen im Stadion beim 1. FC Köln und würde da auch so rumhüpfen. Aber wie gesagt, ich habe hier Promotour in München, deshalb war das leider nicht möglich. Aber sonst wäre ich definitiv gestern im Stadion gewesen mit meinen Jungs. Viele waren auch da. Und ja, wie verbringt man dann so seine Samstage? Dann 15:30 Anpfiff, dann kann man auch mal ein Bierchen trinken und dann, gestern gab's ja auch was zu feiern, der FC hat das Spiel gedreht und zweimal lagen sie zurück, haben Moral bewiesen, haben Teamgeist bewiesen und haben das Spiel dann noch gewonnen. Und das heißt, dann ist immer, das ist wirklich immer witzig, du merkst in Köln, wenn Spieltag ist, dann ist da immer so eine wabernde Stimmung, so ein Vibrieren in der ganzen Stadt und alles macht sich dann irgendwie ready. Du siehst überall Schals und Trikots durch die Stadt laufen, immer alles rot und weiß. Wenn es dann gut ausgeht für uns, dann wird dann auch tief bis in die Nacht gefeiert und jeder Sieg auch, ja, gerne mal reichlich begossen und das ist immer, wir Kölner sind ja, wie gesagt, lebensbejahend und wir sagen zu einer guten Party nicht nein, würde ich sagen, und meistens veranstalten wir die selber. Die Gründe sind erstmal zweitrangig.
Und das hat ja alles funktioniert, oder wie sagt man in Köln, hat ja noch mal gut gegangen.
Ja, ja, es hätte noch ever gut gegangen, ja. Genau.
Und euer Star ist da geblieben, El Mala ist nicht zu Borussia Dortmund gegangen.
Ja, ja, exakt, ja, wir haben, und jetzt hat er eine neue 10 nach Lukas Podolski, ist er jetzt die neue Nummer 10, El Maladonna, wie ich ihn ja schon bald nenne. Nein, er ist ein, das ist einfach ein großes Zeichen für den Verein, weil gerade der 1. FC Köln, der definiert sich auch eben sehr über die Fans. Und die sind wirklich, die ganze Stadt ist wirklich ein großer Teil dieses Vereins. Und die Fans freuen sich wahnsinnig, wenn du da jemanden hast, der als Leader, zu dem du aufschauen kannst, der die Mannschaft mitreißt, der nach vorne geht, der einfach so ein unfassbares Talent ist. Dem jubeln sie zu. Und ich sehe dem sehr optimistisch entgegen und glaube, dass das alles funktionieren kann. Ich habe auch das Gefühl, dass Thomas Kessler, der Manager, der da alles so, der hat da ein gutes Händchen und formt da gerade schon auch in der letzten Saison eine gute Mannschaft, die Bestand haben soll und mal auch ein bisschen Beständigkeit in diesen Verein bringen sollte. Und ja, jetzt mit Elmala als Galionsfigur, ist natürlich auch ein enormer Druck auf ihm jetzt, aber das hat er auch gestern im Interview gesagt, also beziehungsweise am Samstag. Er spürt das schon, aber ich glaube, er spürt auch den Rückhalt des Trainers und der Mannschaft und der ganzen Stadt. Und deshalb drücke ich dem FC natürlich und insbesondere Elmala alle Daumen, die ich habe.
Das ist lustig, weil ich war gestern bei dem Club, der ihn unbedingt haben wollte. Ich war gestern im Stadion beim BVB Borussia Dortmund und muss auch sagen, oh krass, ich weiß genau, was du meinst mit, hey, die ganze Stadt ist unterwegs. Es war eine andere Farbe, es war schwarz-gelb, aber das war gestern gigantisch gegen den HSV, das mitzuerleben, wenn die Fans dann alle singen, you never walk alone, das ist schon irgendwie, muss man sagen, krass, ne? Gute Stimmung.
Ja, und ich finde, das zeigt auch, was der Fußball auch für eine Kraft hat, irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und irgendwie Menschen zusammenzubringen. Da ist es egal, ob du groß, klein, dick, dünn, arm, reich bist oder auch eine Beeinträchtigung oder keine Beeinträchtigung hast. Da zählt nur, ob du irgendwie dein Herz auf dem Spielfeld, vorm Fernseher oder auf der Tribüne lässt. Und für diese 90 Minuten oder ist dann erstmal alles drumherum auch egal. Und ich finde, das hat auch viele Parallelen zu einmal zum Kino. Im Kino ist es genauso. Du gehst ins Kino, um Emotionen zu erleben, sitzt da mit auch fremden Leuten, egal was der Nachbar gerade tut, macht, denkt, für diese auch oft 90 Minuten oder 120 ist erstmal alles drumherum egal und man lässt sich da irgendwie gemeinsam auf was ein und da geht's auch immer um Emotionen. Und deshalb Kino und Fußball haben auch schon Parallelen.
Ja, und beides funktioniert zurzeit super, super gut. Max, ich habe gerade die neuen Zahlen gelesen vor unserem Podcast in der Vorbereitung. Also nicht nur, dass Bundesliga immer ausverkauft ist, höchste Werbeerlöse ever, Weltmeisterschaft sowieso, alle Rekorde gebrochen. Aber ich habe gerade die neuen Kinozahlen gesehen, weil ich dich eigentlich schon fragen wollte, hey, Kino, ist das nicht irgendwie gerade in der Krise? Im Gegenteil, Kino ist so erfolgreich wie seit 2019 nicht mehr. Mal die schnellen Zahlen dazu. +24% Umsatz. Umsatz bis heute, vom 1. Januar bis heute 502 Millionen Euro. Es wurden bis heute 47,5 Millionen Tickets verkauft und die Prognose ist für das ganze Jahr, dass 100 Millionen Kinotickets in Deutschland verkauft werden. Das ist die höchste Zahl seit 2019, die höchste Zahl vor Pandemie. Warum ist das so? Was ist passiert, dass alle wieder ins Kino kommen? Das haben auch alle mal gesagt, Kino ist tot, Max.
Also jetzt fühle ich mich langsam ein bisschen wie Said Elmala, was den Druck angeht, weil jetzt kommt heute, beziehungsweise am Donnerstag startet dann mein neuer Kinofilm mit mir in der Hauptrolle. Jetzt hoffe ich, dass die Leute natürlich da bitte nicht aufhören, ins Kino zu gehen, sondern noch mehr schön fleißig ins Kino gehen. Der Film lohnt sich. Ich glaube schon, dass Corona natürlich einfach die Leute wieder, war eine Pause vom Kino und das hat dann auch ein bisschen eine Gemütlichkeit hervorgebracht, weil die Leute gesehen haben, ach guck mal, ich kann auch einfach von zu Hause irgendwie den Fernseher anmachen und ich habe da auch mal gehört, viele haben da ihr Home Entertainment in der Zeit irgendwie aufgerüstet, dann kaufst du dir da irgendwie einen riesen Fernsehen und eine Dolby Surround Anlage und wahrscheinlich willst du die dann auch erstmal ein bisschen nutzen und gehst dann erstmal nicht mehr ins Kino und jetzt entdecken die Leute, glaube ich, wieder, was das für ein Erlebnis auch ist. Also das ist es ja, das ist eben nicht, du guckst einfach mal einen Film und guckst dabei noch irgendwie auf dem Second Screen irgendwie was anderes und schreibst noch 5 E-Mails und bist bei TikTok und Instagram so, sondern das Schöne am Kino ist ja wirklich, dass du da in einen Raum mit fremden Leuten dich auf dieses Erlebnis einlässt und alle teilen dieses Erlebnis gemeinschaftlich. Und ja, dass da wieder so ein Event draus ist. Und dann gibt's ja noch lecker Popcorn oder Nachos. Und vielleicht ist es auch wirklich, dass man sich wieder ein bisschen darauf besinnen möchte, mal zurück von diesem Überfluss. Also was ich gerade sagte, wenn du zu Hause was guckst, dann guckst du immer noch hier und hast da Ablenkung und dann kommt vielleicht noch der Freund ruft an oder das Kind schreit und da hast du einfach mal so wirklich, dass du dich auf eine Sache fixieren kannst und diese Zeiten sind ja gerade so schnelllebig und alles passiert irgendwie parallel und vielleicht ist das dann auch fast ein Schritt mal runterzufahren und zu sagen, okay, ich will jetzt einfach mal nur eine Sache machen und die aber auch richtig und möchte einfach irgendwie darüber hinaus einfach Geschichten mehr erzählen lassen. Darum geht's ja. Das machen wir. Wir erzählen Geschichten im Fernsehen, im Kino, immer ein bisschen bigger than life und um immer irgendwie eine Botschaft zu vermitteln, die im besten Falle berührt. Und ich glaube, danach sehen sich die Leute gerade einfach nach echten, schönen, guten Emotionen.
Ich habe mich
und vielleicht, Entschuldigung, vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen dann eine Flucht vor diesem ganzen, ja, was auch alles nicht so gut läuft gerade irgendwie in der Welt und auch in Deutschland nicht, dass du sagst, ey, die 90 Minuten, die ich jetzt im Kino verbringe, da kann ich jetzt erstmal alles drumherum ausschalten. Und ich glaube, ja, das merken vielleicht die Leute, wie gut das tun kann und suchen deshalb die Flucht ins Kino. Ja.
Ich habe noch eine Frage gestellt, aber ich habe keine Antwort drauf. Ob es auch daran liegen kann, dass wir natürlich eine Zeit haben von Homeoffice und Remote Work und die Leute die ganze Zeit schon zu Hause hängen und da arbeiten müssen irgendwie Family, Amazon Paketbote, Waschmaschine läuft, ja. Müssen noch irgendwie zwischendurch in Team Calls, dass sie einfach sagen, ich muss abends mal raus und bevor ich mich jetzt noch 3 Stunden hinsetze und ich schaue mir noch eine Netflix-Serie an, gehe ich mal raus, gehe ins Kino, hol mir Nachos, hol mir Popcorn und guck mir das mal auf einer großen Leinwand an und habe vielleicht noch ein paar Freunde. Aber ob das eigentlich auch ein Impact sein kann.
Absolut. Also dann da sind wir auch schon ein bisschen wieder bei diesem Event-Ding, was es ja dann immer ist, wenn du dich ziehst dir, ja gut, du kannst auch eine Jogginghose anziehen, aber vielleicht ziehst du dir irgendwie was anderes an und gehst vor die Tür und das ist ja auch mal ein Weg, ist ein kleiner Aufwand, du zahlst auch was, aber dafür hast du auch ja ein anderes Erlebnis. Und weil, wie du selber sagst, zu Hause hockst du die ganze Zeit vor 15 Bildschirmen und vielleicht willst du dann lieber nur vor einem großen hängen im Kino. Also ja, das kann schon sein.
Aber wie erlebst du das, Max? Ich hatte das Gefühl, zwischendurch gab es mal auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen so das Gefühl, ach wie, du drehst noch Kino, mach doch Netflix. Netflix ist cool, mach Amazon, mach irgendwie einen großen Streamer. Es ist doch war doch zeitweise viel cooler, als zu sagen, hey, ich mache einen Kinofilm. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, also ich muss sagen, ich habe immer schon gedacht, also ich fand, für mich war immer Kino schon das Nonplusultra, also auch häufig dann schon vom, gut, auch Kino ist ein breites Spektrum, auch da gibt's kleinere und größere Produktionen, aber oft ist es dann einfach auch vom Arbeitsaufwand irgendwie immer was Besonderes, also da ist immer dann doch ein bisschen mehr Geld mal da, gut, Netflix und Co., die haben auch Geld, aber es ist schon immer, du weißt, du machst es eben für die große Leinwand und das muss eigentlich der Traum und das Ziel ist es eigentlich eines jeden Schauspielers, auf der großen Leinwand zu sein, würde ich sagen. Und das geht eben nur mit Kino. Aber klar, gleichzeitig ist es ein Riesenreiz, die ganzen Plattformen, denn du bist ja per Netflix wirst du in die ganze Welt gestrahlt und das ist ja schon auch sehr spannend und ich finde es gut, dass es das beides gibt. Es kann sich ja auch, ist ja immer auch ein Konkurrenzverhalten und dann läuft das wieder mehr, dann muss das Kino wieder mutiger werden und dann irgendwie wieder Netflix und Co. Und die haben sich ja auch irgendwann mal ein bisschen angepasst da, dass die auch ein bisschen am Anfang kam ja Netflix und hat super crazy Stuff gemacht und dann hat sich auch wieder so ein bisschen eingependelt und dann musste das Kino erfinderischer werden und jetzt ist vielleicht Netflix wieder, also wenn sie sich immer so den Ball hin und her spielen, belebt das, glaube ich, die ganze Branche und das kann nie verkehrt sein.
Ja. Total, und es gab ja auch die Zeit, wo Netflix und Amazon Geld ohne Ende reingepumpt haben, im Moment liest man aber auch sehr viel, Produktion gestrichen, wird doch nicht gemacht, wird doch nicht realisiert, wird mittlerweile auch sehr hart geguckt, was funktioniert wirklich und womit hören wir einfach auch auf, ne?
Ja. Ja, da hoffe ich nur, dass sich das dann nicht zu sehr einpendelt und dass das dann eben nicht, okay, was funktioniert und wir arbeiten nur noch irgendwelche Algorithmen ab. Das wäre schade, sondern dass man immer noch ja offen für neue Stoffe, neue Innovationen, neue Herangehensweisen geht. Das haben wir jetzt auch gesehen. Ich meine, da gab es ja diverse Obsession zum Beispiel, auch ein Hit, der relativ günstig produziert wurde, der jetzt ein Wahnsinnserfolg ist. Also und jetzt auch erstmal in gar kein Schema, kein Raster reinpasst direkt. Und das heißt dann wieder, Mut wird auch belohnt. Und ich hoffe, dass das immer eine Motivation ist für Filmemacher, mutig zu bleiben. Ja.
Max, ich würde gerne noch über deine Karriere reden, weil wir auch in so einer Zeit leben, wo so viele gar nicht wissen, was sollen sie eigentlich karrieremäßig machen, weil es so viele Optionen gibt. Du kannst heute von überall auf der Welt jeden Job machen oder du gründest dein Unternehmen, machst morgen irgendwie einen Börsengang, wirst Milliardär. Viele wissen gar nicht bei dem ganzen Angebot, oh, was will ich denn am Ende machen? Bei dir, wenn ich deine Karriere sehe, schien das von Anfang an klar zu sein. Du hast mit, glaube ich, 12 Jahren deinen ersten Film gedreht und dann bist du konsequent draufgeblieben. Heißt das, dass du schon mit 12 Jahren wusstest, okay, das ist es?
Ja, also ich könnte schon sagen, dass ich natürlich als davor noch irgendwie im Schultheater mitgespielt habe und also da war schon recht früh irgendwie so eine Liebe und eine Tendenz da zu erkennen. Und dann fing das mit 12 immer ernster an. Also ich habe mit 11 die ersten auch Hörspiele gesprochen für den WDR in Köln und dann kamen irgendwann die ersten Filmrollen. Und was ich mir gerade überlegt habe, vielleicht hatte ich aber auch nie die Zeit, mal wirklich nachzudenken, was ich sonst noch hätte machen wollen und können, weil das war für mich sehr, sehr früh klar und war auch immer ein Traum und ist es bis heute und ich lebe meinen Traum so. Und aber ich habe mich dann schon, das stimmt nicht ganz, ich habe mich nach dem Abitur, also während meiner Schulzeit habe ich mal mehr, mal weniger gedreht. Da habe ich auch mal ein Jahr irgendwie mal nicht gedreht und dann irgendwie wieder mehr. Und nach meinem Abitur habe ich dann mich selber gefragt oder auch meine Eltern, ja, was willst du jetzt eigentlich machen? Willst du das wirklich dein Leben lang machen mit all seinen Höhen und Tiefen? Weil natürlich ich als Kind träumst du davon, ja, jetzt werde ich Schauspiel-Superstar und alles wird cool und so. Aber dann lernt man ja dann schon auch recht früh, das ist jetzt kein Job, wo es immer nur Highlife und alles läuft cool und sondern es ist auch ein ernster Job und mit Höhen und aber eben auch Tiefen. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich will. Und ich brenne für diesen Beruf und deshalb wollte ich das und habe aber gesagt, so wurde ich auch irgendwie erzogen, wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig und habe mich dann dafür entschieden, auch das nochmal zu lernen, obwohl ich schon diverse Filme gedreht habe. Ich hatte die Goldene Kamera als Nachwuchspreis schon gewonnen und bin dann aber trotzdem noch auf die Schauspielschule, eben wie schon vorher angesprochen, in München auf die Otto-Falkenberg-Schule gegangen. Weil ich das einfach nochmal ein Handwerk dahinter haben wollte. Ich wollte wissen, was mache ich hier eigentlich wirklich? Und das tat mir auch sehr gut in meiner Entwicklung, sowohl als Schauspieler, glaube ich, aber auch als Mensch, einfach mal irgendwie ja nochmal was zu lernen, ist nie verkehrt.
Haben deine Eltern dich da geprägt? Du hast deine Eltern gerade erwähnt. Deine Mutter Legende bei RTL, Ulrike von der Gröben, dein Vater auch Schauspieler Alexander von der Gröben. Hat dich das geprägt oder warum wolltest du nicht was komplett anderes machen und sagen, ich werde ganz einfach Astronaut oder ich werde Elon Musk oder ich werde Jeff Bezos oder die, was man auch
die,
immer
die
werden gab's will?
Dann, die waren noch nicht ganz so präsent damals, aber als ich noch jung war. Aber ja, ich glaube schon, natürlich prägt das irgendwie, wenn du mit auch ziemlich erfolgreichen Eltern aufwächst und die eben in der Fernsehwelt zumindest unterwegs sind. Also auch mein Vater ist zwar auch Schauspieler, aber ein bisschen in erster Linie war er auch Sportmoderator, Sportjournalist und hat das aber immer schauspielermäßig so ein bisschen aus Liebe gemacht und so ein bisschen Hobby und mal mehr, mal weniger auch Theater gespielt. Und also daher habe ich auf jeden Fall diesen Drang dazu. Und zumindest war für mich Kameras und dergleichen und auch mal ich erinnere mich damals, meine Mutter beim Einkaufen wurde die angesprochen und damals wurden zwar noch keine Selfies gemacht, aber dann wurde halt ein Autogramm gegeben und meine Mutter ist damit immer sehr entspannt umgegangen, die ist sehr bodenständig und das hat sie mir auch immer vermittelt, dass sie im Prinzip einfach nur einen ganz stinknormalen Job macht. Gut, nicht ganz normal, weil da gucken ihr immer mehrere hunderttausend bis Millionen Leute zu, während sie da die Nachrichten vorträgt. Aber ja, das hat mich jedenfalls sehr geprägt, dass man immer auch auf dem Boden bleibt, immer auf dem Teppich bleiben, aber auf dem roten Teppich, ne? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber gleichzeitig, genau, das könnte ich noch erzählen. Ich habe tatsächlich nach meinem Abitur dann schon auch mal kurz überlegt, möchte ich das wirklich machen? Und ich habe dann sogar ein Praktikum gemacht bei einer Kölner Zeitung in der Sportredaktion, weil ich dachte, ja, vielleicht gehe ich doch diesen Weg meiner Eltern und mal auch ein bisschen Sportredaktion, also Sportjournalismus, weil ich schon auch sportinteressiert bin. Aber das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich dem nicht weiter nachgegangen bin. Dafür habe ich, das ist dann doch nicht ganz so mein Ding. Und Schauspielerei ist es. Ja, gleichzeitig, weil du eben aus Astronaut angesprochen hast, ich glaube, das wäre mein Lieblingsberuf, wenn ich kein Schauspieler wäre. Das Problem ist nur, ich war leider viel zu schlecht in Physik, deshalb war das nie eine Option. Aber das finde ich schon sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja, aber
du könntest ja immerhin noch den Matt Damon machen und ganz viele Astronauten spielen und dich immer auf den Mars schießen lassen.
Ja, genau, das ist das Gute, das sage ich dann auch immer. Ja, als Schauspieler muss man sich nicht beruflich gar nicht festlegen, dann da kann ich in alle Berufe mal reinschnuppern und reinschlüpfen, sei es ein Polizist oder ein Feuerwehrmann, ein Richter oder ja, was auch immer. Oder ein Kleinganove ohne Beruf, wie jetzt in meinem neuen Film. Das hilft dann und es ist sehr abwechslungsreich, ja.
Also dann mal Shoutout hier an die Tomorrow Community, wer auch immer ein geiles Drehbuch hat, mit einem Astronauten hier bitte einmal zu Max.
Oh yes, also das wäre wirklich, oh das stimmt, das ist eigentlich eine Traumrolle mal, weil ich wirklich Astronaut finde ich und die ganze Physikwelt und ja Universum finde ich sehr spannend. Ja.
Bei Traum müssen wir natürlich einmal reden über Fuck You Goethe. Erstmal die erste Frage, kannst du es überhaupt noch hören oder bist du super genervt, wenn ich heute jemand auf Fuck You Goethe anspreche?
Wenn ich super genervt wäre, dann wäre ich wirklich sehr häufig super genervt, weil ich werde nach wie vor sehr häufig auf Fucky Goethe angesprochen. Und es ist auch niemandem zu verübeln, weil diese Filme waren einfach so prägnant und sind ja wirklich eingeschlagen wie eine, wie eine Bombe. Und werden auch vor allen Dingen bis heute noch so sehr geguckt. Also das ist ja wirklich phänomenal, dass ich werde von Menschen von Kindern angesprochen, die sind 10 Jahre alt. Den ersten Fucky Goethe-Film haben wir 2013, also vor 13 Jahren gedreht. Da waren die noch gar nicht in der Planung und heute gucken die trotzdem alle. Und das finde ich schon echt sehr spannend und freut mich natürlich, dass ich da Teil einer so überdauernden, ewig beständigen Filmreihe Teil dessen war. Und deshalb freue ich mich immer, wenn sie nett fragen, ob sie ein Foto machen dürfen und du bist doch Danger, also das höre ich schon immer mal wieder, ja.
Und machst du Selfie?
Na, selbstverständlich, ja. Ja.
Ich habe mir auch da die Umsatzzahlen angeschaut und ich habe nicht gedacht, dass das so groß ist, diese drei Teile Fuck You Goethe, dass die bis heute global 225 Millionen Euro eingespielt haben. 225 Millionen Euro bis heute. Und das muss man sagen, für eine deutsche Produktion.
Oh ja, ja, die Zahlen höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Freut mich, Teil dessen gewesen zu sein. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Da haben sie einfach, also Burak Daktekin, der Drehbuchautor und Regisseur, der hat da einfach den Zahn der Zeit getroffen, den Nagel auf den Kopf und alles zusammen, also wirklich und ich meine, das ist eine Komödie, aber gleichzeitig ist es irgendwo auch schon auch ein Stück weit auch gesellschaftskritisch. Ich meine, das ist ein riesen eine Kritik am Schulsystem und damit kann sich jeder identifizieren. Jeder war schon mal in der Schule und jeder hatte mal irgendwie nette und blöde und Lehrer und Mitschüler und deshalb ist das, ja, glaube ich, ein absoluter Evergreen und ist auch irgendwie gut gealtert. Also man kann ihn immer noch sehr, sehr gut gucken. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Machen irgendwie immer Spaß.
Guckst du denn manchmal alte Filme von dir an?
Nee, also wie gesagt, also wenn ich jetzt vielleicht im Hotel bin, dann gucke ich ab und zu, weil ich habe bei mir zu Hause keinen Fernseher im Schlafzimmer, und was ich eigentlich sehr gesund finde, aber wenn ich dann im Hotel bin, dann ist ja immer ein Fernseher irgendwie in der Nähe des Bettes, und dann schalte ich mal rein, und dann, wenn da mal ein Film läuft, dann bleibt man mal vielleicht bei Fucky Goethe hängen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch lange nicht mehr passiert. Aber eigentlich kann man ihn ja immer ganz gut gucken, ne?
Aber du warst gerade gestaunt bei der Zahl, bei 225 Millionen. Ich dachte, du weißt das. Ich dachte, dass du umsatzbeteiligt bist. Kannst du dich jeden Monat an deinen Tantiemen sehen, was der Film verdient hat?
Nee, es waren irgendwie ja alte Verträge. Da habe ich keine Provisionsbeteiligung war da drin. Nee.
Keine amerikanischen Verträge?
Nee, ich glaube, ja gut, damals da hatte ich auch, war ich noch in keiner Position, dass ich sowas hätte aushandeln können. Und ich glaube, das gibt's auch nicht allzu häufig in Deutschland. Mal gucken. Beim nächsten Vertrag mit der Konstantin gucke ich nochmal genau hin. Ja.
Hat dich Fuck You Goethe zum Millionär gemacht?
Ja, nee. Nee.
Wie nee?
Nee.
Der Film hat 225 Millionen Euro umgesetzt und du bist nicht Millionär?
Ja, Herr Berben, los, ich warte noch. Nein, nee, aber das ist immer, ich glaube, man denkt, Schauspieler berühmt und überall und erfolgreich, da ist viel Schein statt Sein. Aber ich kann super, das war alles gute Gagen, aber ich meine, damals war ich auch Anfang 20. Das war eine meiner ersten Kinorollen. Das darf man auch nicht vergessen. Und beim ersten Teil wusste sowieso noch niemand, dass das so ein Riesenerfolg wird. Gut, beim zweiten war dann schon klar, und dann konntest du auch nochmal ein bisschen, hast du auch anders nochmal, oder ist auch mehr dabei rumgesprungen, aber es war jetzt auch alles nicht unverhältnismäßig, muss ich sagen. Und ja, deshalb haben wir das so gemacht.
Aber schon interessant. Ich war damals, als er rauskam, war ich in Amerika bei Arnold Schwarzenegger. Und da fragte er so, hey, was geht in Deutschland? Was geht da eigentlich auch mit dem Filmbusiness? Da habe ich gesagt, gibt gerade Fuck You Goethe. Und es geht um eine Fortsetzung und eine Diskussion, dass Elias Mbarek offenbar gegen durch die Medien 1 Million gefordert hat. Und da sagte Arnold so, ach witzig, ich habe für meinen ersten Film 100 Millionen gekriegt.
Ja, das sind dann die Unterschiede. Aber kannst du ja denken, wenn Elias schon um 1 Million kämpfen muss, dann ja, habe ich keine bekommen. Ja.
Aber was du auf jeden Fall bekommen hast, ist ja der Ruhm, der Fame.
Ja.
Und das finde ich eine ganz wichtige Frage bei dir, weil du das eben so früh erreicht hast. Du sagst, das war der erste große Film, du warst Anfang 20 und plötzlich ist das so ein Erfolg, der so durch die Decke geht. Ihr habt gleich einen Dreiteiler dann rausgemacht. Und was bedeutet das aber für dich, für jemanden, der eigentlich ja noch am Anfang seiner Karriere steht und dann so einen großen Erfolg hat? Das kann ja eben auch eine Erfolgsfalle sein, dass man durchdreht und dass man das natürlich immer wiederholen will, dass man sagt, oh, ich mache jetzt noch Fuck You Goethe 4 und 5 wie bei Avengers 10 und 12 und 13 und Fast and the Furious 10 und 12 und 13. Wie hast du das erlebt, diesen frühen Erfolg?
Also erstmal war das natürlich toll und schön und habe mich sehr gefreut, und man hatte eine riesen Aufmerksamkeit auf sich und ich habe viele Anfragen bekommen. Und zum einen muss ich allerdings sagen, als der erste Teil rauskam, war ich gerade auf der Schauspielschule, und auf der Schauspielschule ist es eigentlich nicht gern gesehen, dass man dreht, und deshalb ich wurde freigestellt für den zweiten Teil Fucky Goethe, aber da war ich auch irgendwie 7 Wochen in Thailand, deshalb war das auch sehr nett von der Schule, dass sie mich da freigestellt haben. Aber dafür musste ich dann auch sagen, dass ich dann in den anderen Jahren nicht drehe. Und deshalb habe ich erstmal ganz brav einfach meine Schauspielschule beendet. Und das erdet natürlich auch. Und wie ich schon angesprochen habe, meine Mutter hat es vorgelebt. Ich bin einfach kein Typ, der sich auf Erfolgen ausruht und immer eher weitermachen möchte. Ich weiß aber auch, dass das so auch nicht funktioniert. Also man kann nicht, ich weiß schon auch, wie besonders dieser Fucky Goethe-Fall war. Ich meine, seitdem hat ja kein deutscher Film mehr so viele Zuschauer ins Kino gelockt. Also das ist ja in der Branche halt echt ein Ausnahmeding gewesen. Und gleichzeitig ich hatte dann extrem viele Anfragen für Komödien und gerade so Teenie-Komödien habe ich auch viele gemacht. Die eine oder andere hätte ich mir vielleicht auch noch sparen können, aber waren auch echt viele gute Sachen dabei, sei es Bibi und Tina und Doktorspiele und schöne auch erfolgreiche, sehr erfolgreiche Filme. Ich habe dann aber auch zusammen mit meiner Agentin überlegt, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Weil ich habe dann, und irgendwann, ich wollte eben nicht nur Teenie-Komödien und auch nicht nur Danger-ähnliche Rollen spielen und habe dann einfach wahnsinnig viel auch abgesagt. Also das Problem ist, du kannst ja als Schauspieler nur bedingt was beeinflussen, so von was du ja für Angebote kriegst. So ein bisschen kann man schon immer mal streuen und hier und da, aber eigentlich kannst du deine Karriere und deinen Weg nur planen, indem du Sachen und formen und strukturieren, indem du Sachen absagst oder so nicht machst. Und dann hoffst, dass dann auch irgendwie was anderes kommt und dann eher wieder auf diesen Zug springst. Und für mich war immer klar, die Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Also auch mal ein bisschen langfristig gedacht. Und ich wollte eben auch meine Wandelbarkeit zeigen. Ich wollte eben nicht nur Komödien drehen. Ich wollte auch Dramen drehen, ernstere Sachen. Daher ja komme ich in Anführungsstrichen ja eigentlich irgendwo. Zumindest die Nachwuchspreise habe ich dann für die Goldene Kamera zum Beispiel für ernste Rollen bekommen. Und das wollte ich, das steckt auch in mir drin. Und das wollte ich eben zeigen. Und dann hatte ich ja das Glück, dass ich auch solche Angebote bekam und so konnte ich dann ein bisschen eben nicht nur Komödie drehen, sondern dann auch irgendwie ja wieder ernstere Stoffe und jetzt habe ich wieder eine Komödie gedreht. Also ich liebe Komödien und ich liebe die großen Kino-Blockbuster und da sehe ich mich auch, das finde ich gut, aber das Schöne am Schauspiel ist ja im besten Falle, dass eben nicht jeder Arbeitstag wie der letzte aussah, sondern es ist immer was Neues, immer eine neue Herausforderung, die ich da suche und das ja gelingt eben auch, indem du andere Genres bedienst, andere Filme drehst, andere Plattformen, Kino, Netflix. Ich habe jetzt aber gerade auch zwei sehr erfolgreiche Fernsehprojekte gemacht, die beide für jeweils für 4 deutsche Fernsehpreise nominiert sind. Also auch da gibt's echt gute Sachen und ja, sich da so ein bisschen die Waage zu halten und überall sich breit aufzustellen, ist, glaube ich, nie verkehrt.
Da muss ich dich echt feiern. Ich habe 113 gesehen.
Oh ja. Ach toll.
Ich finde, ich habe natürlich viele Filme von dir gesehen. Ich finde, 113 ist der Beste mit dir. Ich habe den echt mehrfach geguckt. Ich habe angefangen zu gucken und dachte, okay, was ist das? Konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Habe die ganze Nacht durchgeguckt. Und dann habe ich am nächsten Tag Family und Freunden gesagt, hey, habt ihr das schon mal gesehen? Und dann, nee, lass mal zusammen gucken. Und dann geguckt und festgestellt, ich gucke es nochmal. Ich finde, das ist so krass, wie du spielst, was du spielst. Ganz anderer Charakter, wenn man sich das nochmal von Danger vorstellt zu dem, was du da gespielt hast. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, ist jetzt auch nominiert. Ja. 113 ist eine Geschichte mit einem Busunfall und die Idee dahinter ist, dass man sagt, wenn es irgendwo einen Verkehrsunfall mit einem Toten gibt, dass 113 Menschen davon einen Impact haben. Vom Fahrer, von der Familie, von den Leuten, die an den Unfallort die kommen.
Sanitäter.
Du bist der Feuerwehrmann.
Feuerwehrmann, ja.
Mit einer brutalen Geschichte. Mhm. Brutal deine Geschichte. Also wirklich, ich muss einmal sagen, echt.
Cool, danke. Das freut mich sehr und das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. 113 immer noch in der ARD-Mediathek. Echt eine tolle Serie. Wie gesagt, sind gerade ausgezeichnet, noch nicht ausgezeichnet, sondern nominiert. Das ist genau das, was ich eben meine. Dass du eben, ja klar, ich bin auch der witzige Danger oder jetzt die Komödie ist auch, das gewisse Etwas ist auch sehr lustig und habe ich auch wieder eine witzige Rolle. Aber ja, in mir steckt eben auch ein ernster Feuerwehrmann, der irgendwie schwerwiegende Probleme hat. Und ja, das ist so, was mich irgendwie antreibt und an diesem Beruf reizt.
Ja, Und ja auch die Nichte des Polizisten, auch übrigens sehr, sehr stark. Da geht es ja auch um einen wahren Fall, nicht ganz wahr erzählt, aber angelehnt an, um einen...
Schon wahrer, als man so meinen möchte.
Ja. Okay, es ist der NSU-Mord, ne?
Genau, es ist der NSU-Mord oder der vermeintliche NSU-Mord. Also die konnten ja nie irgendwie was zugeben, aber der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter aus dem Jahre 2004 in Heilbronn. Und die war in einer, so einer Special-Polizeieinheit wo auch irgendwie rechte Strukturen herrschten. Und dann ist die Frage, gab es da eine Verbindung zum NSU sogar? Das wird alles so ein bisschen angeschnitten bei uns. Und also das ist auch für mich, um ehrlich zu sein, einer meiner Lieblingsfilme von mir. Ich finde, der geht total unter die Haut, der hat einen super Drive, der 90 Minuten voll ballert er durch, also ist echt ein sehr starker Film und den kann ich auch sehr empfehlen, ist auch in der ARD-Mediathek, wie gesagt, das ist das, was mich auch solche Stoffe, die auch irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz haben oder ja auch fast schon politisch in dem Fall, das ist schon auch interessant für mich, ja.
Wie schwer war es für dich, eben diesen Fuck you Goethe-Erfolg auf der einen Seite zu genießen, zu sagen, der gehört zu mir, wie eben, da sind wir wieder beim Fußball, hey, ich bin Fußball-Weltmeister, ich bin deutscher Meister, ja. Und du aber ja auch die Mentalität hast und sagst, hey, was du gestern hattest, das zählt nicht, es zählt das heute, dass du aber natürlich auch dieses Image hinter dir lässt, dass die Leute eben nicht mehr diesen Danger in dir sehen, sondern dich in diesen krassen Rollen sehen und sagen so, what the fuck, wie krass ist der denn?
Ja, ich glaube, das wird die Zeit irgendwie immer mehr zeigen oder hat es jetzt auch schon zuletzt getan. Ich glaube, gerade in der Branche, da wissen die Leute auch schon, dass ich jetzt nicht nur die Komödien drehen kann, sondern auch andere Sachen. In der breiten Öffentlichkeit, den kann ich es wirklich nicht verübeln, weil Fuck you Goethe einfach nach wie vor immer noch sehr präsent ist. Wir sprachen über die Gründe. Deshalb, ja, das ist auch gar nicht mein Anspruch. Die Fans sollen das gucken, was sie mögen, aber gerne auch mal vielleicht auch neue Dinge. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit wird es zeigen und bislang bin ich auf einem ganz guten Weg und vertraue diesem Weg und werde immer weitermachen und was anderes bleibt an mir auch nicht übrig, ne?
Ja. Wie geht es für dich weiter? Was ist dein Blick in die Zukunft? Du drehst gerade in Hamburg, da geht es um die Geschichte der Beatles. Du hast in Hamburg schon die Geschichte von Udo Lindenberg gedreht.
Ja, anscheinend immer, wenn ich in Hamburg drehe, dann drehe ich irgendwas mit Musik. In diesem Fall, wir sind jetzt allerdings auch schon durch, das war eine internationale Koproduktion von ZDF und BBC, eine Geschichte über die Anfänge der Beatles in Hamburg. Hamburg Days wird das heißen. Denn Anfang der 60er Jahre waren die Beatles wirklich in Hamburg und sind da, hatten da ihre ersten großen Auftritte, haben da eine Platte aufgenommen, also sind da bekannt geworden. Und über diese Zeit machen wir eine Serie. Die Beatles werden alle von jungen britischen Schauspielern gespielt. Ich spiele so einen Hamburger aus der Halbwelt, sage ich mal so. Und das Ganze wird inszeniert von Christian Schwocho. Und Christian Schwocho ist einer der besten deutschen Regisseure, die wir haben. Hat zum Beispiel auch The Crown ein paar Folgen gemacht, hat Bad Banks gemacht, gerade in Australien irgendwas gedreht. Also das war eine fantastische Arbeit mit Christian zusammen. Und aber das ganze Team, die kennen sich auch alle schon 100 Jahre, noch der Kameramann Frank Lamm und wir hatten einen tollen Showrunner, Jamie Carragher, der hat auch für Succession mitgemacht. Also das ist schon echt eine Hausnummer und deshalb bin ich da auch sehr froh, dabei zu sein. Also es geht wieder weiter und das ist jetzt erstmal auch wieder Fernsehen. Deshalb, das hat mittlerweile echt gar nicht mehr so viel zu bedeuten, welche Plattform oder Kino, es kommt einfach nur, überall kannst du gute und überall kannst du aber auch schlechte Stoffe erwischen. Es geht darum, die guten zu erwischen, ja.
Max, noch zwei Fragen. Der rote Teppich ist calling, du musst dich auf deine Premiere vorbereiten. Aber zwei Fragen habe ich noch. Was mir aufgefallen ist, dass man gar nichts von dir findet, dass du irgendwie einen Dönerladen aufmachst oder ein Restaurant aufmachst. Ich meine, dein Kollege Freddy Lau eröffnet diese Woche, währenddessen du Kinopremiere hast, eröffnet er seinen Dönerladen in Berlin.
Ja, was soll ich sagen? Vielleicht kommt da noch was. Irgendwann, aber ich glaube, ein Dönerladen wird's nicht. Aber schauen wir mal. Vielleicht lasse ich mir auch noch irgendwas einfallen. Ich habe jetzt nichts Direktes in der Planung, aber ja.
Denkst du an solche Businesses? Du hast ja vorhin auch kurz Poldi erwähnt. Der ist ja mittlerweile auch mit seinem Food, mit seinen ganzen Produkten, was der alles auf dem Markt hat. Das ist ja ein wahnsinniger Unternehmer. Denkst du eigentlich auch so unternehmerisch oder sagst du erstmal nur Schauspiel, Schauspiel, Schauspiel?
Mittlerweile denke ich schon auch mehr unternehmerisch. Also noch ein bisschen eher für mich oder mit meinem engeren Kreis. Aber ich habe ja auch, bin jetzt auch Teil einer Produktionsfirma. Da haben sich zwei Produktionen zusammengetan, zwei junge Produzenten, und vor allem den einen kenne ich schon ewig. Und dann haben die mich gefragt, ob ich auch Bock darauf hätte. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Weil so kann ich auch irgendwie, habe ich einen anderen Zugang, kann Stoffe sehen, kann selber was mitentwickeln, habe auch meine eigenen Ideen. Also das wäre zumindest auch mal ein Schritt. Der ist zwar dann immer noch in derselben Branche, aber ein bisschen mehr unternehmerische Gedanke, Hintergedanke dabei. Ja, alles Weitere kann ja kommen. Schauen wir mal. Ja, ich bin ja noch jung und ich glaube, ich bin in vielen Dingen immer noch immer ein bisschen später dran. Es war früher schon immer so, ich bin immer ein bisschen später. Das ist aber auch gut, ich bewahre mir meine Jugend lange, und jetzt allmählich wird man ja erwachsener, ne?
Was würde das rückblicken bedeuten? Du bist heute 34 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du gemacht, vor allen Dingen gedreht hast, was du erreicht hast in deiner Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Auf jeden Fall machen. Einfach machen. Also sei so mutig, wie es geht. Take the risk. Und wirklich lieber eine Chance annehmen und scheitern als der verpassten Chance oder hätte ich doch mal hinterher trauen. Also wirklich diese Schnelllebigkeit und wie belanglos dann viele Sachen auch werden im Nachhinein, wo man sich vielleicht mal Gedanken drüber gemacht hat, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Mach. Und dann fall auch mal auf den Mund und dann stehe wieder auf und es geht immer weiter, und das ist ganz so wichtig, und so viele Leute interessieren sich dann auch doch nicht für einen, und das kann auch sehr befreiend sein, dass man einfach sagt, komm, dann mache ich jetzt einfach mal. Bei mir war das jetzt zum Beispiel bei der Produktionsfirma, ich habe mir echt so Gedanken, soll ich das jetzt machen und soll ich das so öffentlich machen, und ich trage das jetzt nicht auch überall in die Öffentlichkeit, aber wenn man gerade in so einem Business-Podcast auch gefragt wird, dann spreche ich auch gerne darüber, aber ja, was soll denn passieren, und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es halt wieder, und es ist auch vieles ist sehr belanglos und egal. Und wenn man so, ja, das auch manchmal so nicht alles ganz so ernst nimmt und sagt, komm, auch mal den Mut zum Scheitern, dann kann vieles besser gelingen und leichter werden.
Sehr geil, dass du das sagst. Ich habe bei der Frage natürlich nochmal auf deinen Lebenslauf geschaut und habe natürlich gesehen, dass du ja wirklich mit 20 dir diese Frage stellen musstest, ob du eigentlich Fuck You Goethe drehen willst oder nicht. Gab es eigentlich mal eine Sekunde, wo du überlegt hast, mache ich nicht?
Nee, in dem Fall wirklich gar nicht, weil das war schon so mein erster, ich hatte, glaube ich, irgendwie so kleinere Kinofilme gemacht, aber das Elias war damals zwar noch nicht weitaus bekannt wie heute oder nach Fuck You Goethe, aber ja, Türkisch für Anfänger hat er ja schon gemacht, den kannte man schon, und dann das war schon so das erste Mal, dass ich mit so einem wirklichen Superstar hätte drehen können, und deshalb habe ich gesagt, ja, und ich fand das Buch toll, ich habe mich beim Lesen schlapp gelacht, und deshalb wollte ich das unbedingt machen. Natürlich, und damals, gut, hätte es jetzt nicht geklappt, wäre ich wahrscheinlich dann erstmal gar nicht so, ich dachte, ja, schade, kommt der nächste Film, weil damals wusste ja auch noch keiner, was für ein Erfolg das ist, also hinterher hätte sich, glaube ich, jeder sehr doll geärgert, aber es ist ja alles gut gegangen, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte.
Gibt es eigentlich noch irgendein Geheimnis, was von Fuck You Goethe nicht erzählt worden ist? Jetzt wäre die Stelle, wo du es sagen könntest. Ist irgendwas passiert bei den Dreharbeiten, wenn ihr monatelang in Thailand wart?
Da gibt es
alle Anfang 20.
Da gibt es definitiv ein paar Geheimnisse, aber die bleiben auch Geheimnisse. Aber nee, wir hatten immer eine gute Zeit und haben es uns nett gemacht. Ja.
Max, wir hatten ja auch eine gute Zeit. Wirklich vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat echt super Spaß gemacht, dass wir uns endlich jetzt mal hier im Podcast getroffen haben. Ich habe dich ja sonst immer nur vor meinem Screen.
Ja, oder als wir uns mal auf dem Markt getroffen haben, ne? Nein, wirklich sehr schön. Ich freue mich auch sehr, auch dass wir hier über meinen Film, über das gewisse Etwas sprechen konnten und generell über mich, über das Leben. Und das freut mich sehr. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir und wirklich alles Liebe für dich, alles Liebe für deine Family und natürlich für die ganze Crew von Das Gewisse Etwas, dass das ein großer Erfolg wird. Und Shoutout an die Tomorrow Community. Ihr müsst ins Kino gehen, schaut euch den Film an. Ich habe ihn gesehen, lohnt sich wirklich. Und schreibt mir gleich mal ins Feedback, wie ihr euch gefallen habt. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Hier vielen Dank an Maxi. Maxi und Max. Maxi macht ja die Videos und Max ist der Star hier im Video. Und danke an das Hilton Hotel Munich, dass wir hier heute produzieren konnten. Danke, Max. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.